Wir befinden uns im Sommer im Jahr 1965. Ein Tag im Juli. Es ist heiß. Die Sonne brennt vom wolkenlosen Himmel. Wir befinden uns im Kurpark Oberlaa im 10. Wiener Bezirk. Ein Mann, kurze Hose, Sandalen, freier Oberkörper, ein Strohhut auf dem Kopf gegen die brennende Sonne, bewässert hier Pflanzen. Klingt nicht sonderlich außergewöhnlich, sieht aber außergewöhnlich aus, denn wie er das tut, ist seltsam. Dieser Gärtner sitzt in einem Lehnstuhl und die Pflanzen, die kommen von oben nach unten an ihm vorbeigefahren. Wie ein Aufzug mit Gemüsebeeten sozusagen. Es rotieren Beete, gefüllt mit Paprika, Salat und Tomaten. Dazwischen immer wieder Blumenbeete, gefüllt mit Primeln und Veilchen. Das Ganze in einem gläsernen Turm, nach Prinzip eines Paternosters, also eine Art Aufzug, wo die Beete im Kreis rotieren. Auf der einen Seite geht's nach oben und auf der anderen wieder nach unten. Der Gärtner sitzt also vor diesem Turm im Lehnstuhl. Ohne überhaupt aufzustehen, kann er das Gemüse düngen, jäten und gießen. Er lässt die Gondeln einfach zu sich heranschweben, stoppt sie für die Zeit seiner Handgriffe. Und wenn er seine Arbeit erledigt hat, dann setzt er den Paternoster wieder in Bewegung. In den Pausen lehnt er sich zurück. Er nimmt einen Schluck Wasser und schaut nach oben diesen hohen, verglasten Turmbau an. Das ist also die Zukunft der Landwirtschaft, denkt er sich. Hallo bei Gestern, Heute, Morgen, einem Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und gemeinsam mit euch schaue ich mir alle zwei Wochen eine Innovation unseres Alltags genauer an und verfolge ihre Entwicklung im Laufe der Zeit. Wer hat das Ding eigentlich erfunden? Warum ist es heute noch relevant? Und wie könnte es morgen aussehen? In jeder Folge habe ich einen Gast, der mir dabei hilft, gerade letztere Frage zu beantworten. Unser Gestern sind also die 1960er Jahre. In meterhohen sogenannten Turmglashäusern wurde damals auf mehreren Etagen Gemüse gezogen und geerntet. Gebaut wurden diese vertikalen Glashäuser von dem mittlerweile eher in Vergessenheit geratenen Wiener Ingenieur Ottmar Rutner, der zu den Pionieren des Vertical Farming zählt. Das Prinzip des Vertical Farming: Pflanzen, die sonst am Boden gepflanzt und geerntet werden, sollten künftig einfach in luftigen Höhen gedeihen. So sollte, stellte man sich damals vor, die vollautomatisierte Pflanzenzucht der Zukunft aussehen und den Gartenbau und die Ernährungssituation der Welt revolutionieren. In eigene Hängevorrichtungen montiert, bewegten sich die insgesamt 35.000 Pflanzentöpfe im Paternosterprinzip konstant auf und ab und wurden dabei entweder automatisch oder unten am Boden von einem Gärtner besprüht, gedüngt und bewässert. Gezogen wurden vor allem Blumen wie Primeln und Veilchen und Gemüse wie Tomaten, Paprika oder Salat. Rutner präsentierte zwei seiner Türme bei der WIG 1964, also der Wiener Internationale Gartenschau. Es war eine Zeit, als sich Wien als Weltstadt zu positionieren begann und dazu im Donaupark eine ausgedehnte Gartenschau präsentierte, damals die größte in ganz Europa. Die Öffentlichkeit jedenfalls war begeistert. Man sprach von einer Weltsensation, einer Revolution im Pflanzenbau. Sogar die New York Times lobte die ingenieurwissenschaftliche Leistung, die, und das war die große Hoffnung, eine vom Klima und Standort weitgehend unabhängige Landwirtschaft vorstellbar machte. und somit dazu beitragen könnte, die Ernährungsprobleme der Zukunft zu lösen. Es kam dann jedoch anders, was sich auch daran zeigt, dass heute kein einziger dieser Türme mehr in Betrieb ist. Gegen Ende sollten das insgesamt 29 Stück gewesen sein. Denn schlussendlich waren die Türme reine Energiefresser. Die hohen Baukosten, vor allem aber die zu hohen Energiekosten, machten sie unrentabel. Ende der 1980er Jahre war Schluss damit. Es ist heute nicht mehr möglich, alle Standorte zweifelsfrei zu bestimmen. Viele Türme wurden abgetragen oder abgerissen, wie etwa jene in Deutschland und Polen. Der Turm im Kurpark Oberlaa ist heute noch eine Rankhilfe und jener in Wiener Neustadt wurde 2017 zerlegt und abtransportiert, um ihn irgendwann wieder originalgetreu zusammenzubauen. Heute ist die Frage nach Lebensmittelbedarf so brisant wie nie zuvor. Die Bevölkerung wächst. Nach Schätzungen der UN werden 2050 bereits knapp 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Um die Menschheit künftig ausreichend zu ernähren, braucht es bis zum Jahr 2075 etwa eine zusätzliche Fläche von der Größe Australiens. Nur, wie soll das gelingen? In den vergangenen 40 Jahren gingen rund 30% der kultivierbaren Flächen durch Überdüngung, durch die Klimakrise mit immer häufigeren Extremwetterereignissen, ungewöhnlicher Trockenheit und Dürren verloren. Gerade in Großstädten, wo es wenig Platz für flächenintensive Landwirtschaft gibt, steigt aber die Nachfrage nach Nahrungsmitteln. Um diese Nahrungsversorgung in Zukunft sicherzustellen, braucht es also alternative Ansätze. Und hier ist das Urban Farming-Konzept eines davon. Kurz erklärt, Urban Farming, urbane Landwirtschaft, ist ein Oberbegriff, der verschiedene Formen der Lebensmittelproduktion in städtischen Ballungsgebieten begreift. Und eine dieser Formen ist eben Vertical Farming. Also landwirtschaftliche Anbauflächen vertikal zu denken. Das ist vor allem in der Stadt, wo Boden knapp und kostbar ist, eine kluge Sache. Damit lebt die Idee von Ottmar Rudner weiter und sie erfährt gerade eine Renaissance. So gibt es in der US-amerikanischen Stadt New York bereits zahlreiche Wolkenkratzer, auf deren Dächern großflächig Gurken, Tomaten oder Mangold angebaut und anschließend unten im Supermarkt verkauft werden. Starke Argumente für die vertikale Landwirtschaft sind etwa ganzjährige Kultivierung, geringer Flächenverbrauch und kurze Lieferwege. In Dubai steht derzeit etwa die größte Vertical Farm der Welt. Sie produziert täglich 3 Tonnen Obst und Gemüse. In den geschlossenen Anlagen sind die Pflanzen unabhängig von Wetter und Jahreszeiten, was mehrere Ernten jährlich möglich macht. Der Stadtstaat Singapur muss heute bereits 90% seiner Nahrung importieren. Mit Hilfe von Farmen auf Häuserdächern, an Wänden und in Lagerhallen will das Land bis 2030 immerhin 30% seines Verbrauchs selbst produzieren. Ist Vertical Farming also die nächste landwirtschaftliche Revolution? Wie kann sie in Zukunft aussehen? Und setzt sie sich dieses Mal auch wirklich durch? In Zukunft müssen Lebensmittel vermehrt dort produziert werden, wo sie auch konsumiert werden. Das sagt Daniel Podmiasek. Der Wiener Architekt ist einer der Vordenker und gefragtesten Experten auf dem Gebiet des Vertical Farming. Er griff Rudners Idee auf und gründete das Vertical Farm Institute in Wien. Das Institut ist ein privates Forschungsunternehmen und es erforscht neue Gebäudeformen für die städtische vertikale Lebensmittelproduktion. Ihr Ziel? Den Land-, Wasser- und Energieverbrauch radikal zu reduzieren. Hallo Daniel.
Hallo, schönen guten Tag.
Ihr habt eine Reihe unterschiedlicher moderner vertikaler Gewächshäuser konzipiert und ich würde gerne über die mit dir im Detail reden. Wie kann denn vertikale Landwirtschaft aussehen?
Eine sehr große Frage zu Beginn. Ja. Prinzipiell geht es darum, dass wir uns schleunigst Gedanken machen sollten, wie wir Quadratmeter oder Kubikmeter innerhalb einer Stadt für die Lebensmittelproduktion aktivieren. Das heißt, in erster Instanz geht es jetzt gar nicht darum, wie das Ding aussieht, sondern dass man sich überlegt, welche Räume man in der Stadt nutzen kann, weil jeder Quadratmeter oder jeder Kubikmeter, den wir aktivieren für die Lebensmittelproduktion, hat positive Externalitäten zur Konsequenz irgendwo anders.
Mhm. Bevor wir ins Große gehen, fangen wir vielleicht doch lieber noch ein bisschen kleiner an. Eure Türme, wie sehen die denn aus? Also welchem Material werden die gebaut? Wie sind sie aufgebaut?
Du sprichst jetzt an den Turm an, wahrscheinlich an den Rudnerturm. Wir haben eigentlich drei Projekte, an denen wir intensiv arbeiten, länger und kürzer. Also wir haben kleine Skulpturen, ja, die wir für die Museen konzipiert haben. Das heißt, die muss man eigentlich nur einstecken und das Ding wächst. Wir kontrollieren das alles remote über unser Handy. Auf der anderen Seite geht es eben um die Untersuchung der Integration von vertikaler Lebensmittelproduktion in ein Stadtentwicklungsgebiet in Berlin. Und unser, ich nenne es jetzt mal eben auch Kommunikationsobjekt, also das eigentlich als Virtual Architecture existiert, das ist der Rudnerturm. Eine Reminiszenz an die tatsächliche Pionierleistung. Das sage ich immer gern dazu, weil du mich jetzt als Vordenker definiert hast. So ganz stimmt das nicht. Leider sind die wahren Pioniere eben etwas in Vergessenheit geraten und das wollen wir ändern.
Kommen wir kurz zu deinem ersten Punkt, die Skulptur. Ist das etwas, was man zu Hause verwenden kann oder für welche Größenordnung ist das gedacht? Und wie sieht das konkret aus? Also du sagst, man kann es einfach einstecken. Welche Form hat es, welche Größe, welches Material?
Also gedacht ist es eben, dass man sich das eben entweder zu Hause hinstellt oder es eignet sich auch eben für Empfangsräumlichkeiten, beispielsweise für Büros oder für die Gastronomie etc. Und der größte Aufwand in der Entwicklung war eben dadurch, wie kriegen wir das Ding eben wartungsfrei hin. Das heißt, dass wir eben nicht zusätzlich Infrastruktur, also Schnittstellen eben benötigen, was weiß ich, Installateurarbeiten etc. etc. Nein, wir brauchen eigentlich nur ein Stromkabel oder eine Strombuchse, das wird angesteckt und das Ding läuft. Konzipiert ist es eben so, dass das Innenleben, das heißt die ganzen Wasser- und Materialkreisläufe, dass die vollautomatisiert funktionieren über einen Fertigationscomputer, nennen wir das. Wir kontrollieren eben die Qualität des Wassers, also pH-Werte, C-Werte etc. Das heißt, das Einzige, was man ab und zu machen muss, aber das steht dann sowieso im Handbuch, muss man einfach Wasser nachleeren. Das heißt, das, was über die Evapotranspiration, also über das Wachstum der Pflanzen eben verloren geht. Um vorstellen, wie das Ding aussieht, und das ist die Qualität dieses Teils, ja. Also das Innenleben ist so flexibel, dass man sich eigentlich die Form wünschen kann.
Mhm. Welche Pflanzen eignen sich dafür oder welche gar
nicht?
Welche
gar nicht, da gibt es eine ganz lange Liste. Wir haben mittlerweile 13 unterschiedliche Pflanzen eben untersucht, beziehungsweise eben auch eben angebaut und geerntet. Also es gibt einfach die Klassiker, Rucola oder Basilikum, aber wir haben auch ein paar spannende andere Experimente gemacht, beispielsweise mit Tagetes, die kennen wir eigentlich alle als Zierpflanzen von den Garten, aber die Blätter schmecken unglaublich interessant, ja, die haben so einen leicht limettenartigen Geschmack, eignen sich für Salate oder für Cocktails oder was auch immer. Aber wir haben auch Wasserkresse produziert und eine kleine Kohlrabi ist bei uns auch gewachsen, da haben wir selbst gestaunt. Was geht nicht? Alles, was eben Tiefwurzler sind, also keine Pfirsichbäume oder Marillenbäume, auch keine Kartoffeln. Reis könnte man im Fall nochmal probieren, aber ja.
Gehen wir weg vom Kleinen, eure Reminiszenz quasi an die Rudnertürme. Wie sehen die aus? Ist das so wie, also ich habe Bilder von den Rudnertürmen gesehen, es ist aus Glas, Stahl, drinnen ist so eine Art Paternosteraufzug, der die Blumenbeete von oben nach unten und wieder hinauf transportiert. Ist das 1:1 euer Modell oder wo sind die Unterschiede? Wie sieht eures aus?
Genau, also die Form haben wir hier mal, obwohl ich einen architektonischen Hintergrund habe, mal unangetastet gelassen. Das heißt, hier geht es hauptsächlich eben um die Analyse und die Weiterentwicklung des Innenlebens. Das heißt, wie kann man die Idee des Rudnerturms ins 21. Jahrhundert überführen? Stichwort, okay, wie man kann man den Paternoster optimieren, dass er beispielsweise mit Niederstrom funktioniert? Das funktioniert bei uns schon. Oder wie sieht das Beleuchtungskonzept aus? Darf man ja nie vergessen, als die ersten Rudnertürme eben gebaut wurden, da wussten wir noch gar nicht, wie Photosynthese funktioniert. Also Hut ziehen vor der Pionierleistung, wurden einfach irgendwelche Lampen hineingehängt. Ja. Und eben auf konstruktiver Ebene haben wir natürlich uns auch überlegt, wie das aussehen könnte. Das heißt, wie eines der wesentlichen Energieverbräuche in der Architektur passiert ja immer, bevor das Gebäude steht, also Stichwort graue Energie. Das heißt, hier stellt sich eben auch die Frage, wie kann man den so weit reduzieren, dass man beispielsweise mit recyceltem Stahl eine filigrane Konstruktion hinsetzt, um das dramatisch reduzieren zu können. Wir arbeiten auch mit einem Architekten in Deutschland zusammen, der spezialisiert ist auf Holzkonstruktionen. Mhm. Das heißt, wie sieht eine Holzkonstruktion aus?
Mhm. Dieses Prinzip des Paternosters, also dieses Aufzugs, ist das etwas, das geblieben ist?
Das ist auf alle Fälle geblieben, weil es einfach Sinn macht. Ja? Also wie kann ich das runterbrechen? Also das, was wir am Ende des Tages an Kilokalorien brauchen, ja, da gibt es ein Äquivalent dafür für photosynthetisch aktive Pflanzen, das ist der DLI, also der Tageslichtintegral. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages sollte eine Pflanze einen gewissen DLI eben erhalten, und das erreichen wir auf der einen Seite durch die Rotation selbst. Wie man sich leicht vorstellen kann, habe ich oben eine höhere Lichtintensität oder Lichtmenge als unten. Mhm. Und das fängt man auf über die Rotation. Und dadurch, dass ich links und rechts gleich viel Energie habe in einem Paternoster-System, kriege ich das natürlich auch hin mit einem sehr geringen Energieeinsatz.
Also das heißt, dass der Grund für diesen Paternoster ist, den Pflanzen gleichmäßig viel Lichtzufuhr zu geben.
Genau, also das muss man sich bewusst machen. Also der klassische Unterschied, wenn ich ein konventioneller Bauer bin, ich habe mein Feld und dieses Feld ist den ganzen Tag eigentlich der Sonne zugewandt. Und in einer Stadt habe ich in der Regel eben Umgebungsarchitektur, und durch die Vertikalisierung davon habe ich einfach eine unterschiedliche Verteilung des Tageslichts, und über die Rotation fange ich das auf.
Du hast es vorher angesprochen, Rutner hat einfach Lampen hineingeschraubt. Reden wir mal über Energieeffizienz und Instandhaltung, weil das ist wahrscheinlich eines der größten Herausforderungen, oder?
Ja, wenn ich ganz kurz meine Dissertation zusammenfasse, dann ist es so, ich habe mir die Frage gestellt, ob Vertical Farming einen Beitrag leisten kann zur Steigerung der Gesamtenergieeffizienz der Städte, und die Conclusio ist, wenn wir es falsch machen, ist es ein energetisches Desaster. Ganz einfach.
Ja. Aber nicht, wenn man es richtig macht.
Nicht, wenn man die richtigen Fragen stellt. Ja. Also beispielsweise, wenn ich sage, ich möchte in meiner Garage Cannabis produzieren oder Tomaten, die brauchen ähnlich viel Energie, ja, dann brauche ich einfach meine Energie. Ja. Also wir müssen immer zwei Dinge unterscheiden, wenn wir von Energie reden. Also wir reden immer von der Primärenergie. Die erste Geschichte ist immer, was ist der Energieträger, wo kommt die Energie her? Das heißt, in dem Moment, wenn ich sie erneuerbar produzieren kann, da tue ich mir natürlich leichter mit dem Energiekonzept. Wenn ich abhängig bin, ebenso wie in Österreich, von fossilen Brennstoffen und so weiter, dann muss ich sehr kluge Entscheidungen treffen im Funktions- und Raumprogramm und einfach die richtigen Fragen stellen ganz am Anfang. Was bauen wir wann wie an? Ja, wenn ich Tomaten produziere, dann sollte ich mir wirklich überlegen, in der Stadt eine Dachfläche zu aktivieren und das Konzept des Gewächshauses zu übernehmen. Ja, wenn ich sage, ich produziere Pilze, Insekten oder Fische, dann ist das schon wieder relativ egal, weil die Fische, die brauchen jetzt nicht zwingend ein Tageslicht, die sollten halt wissen, dass es jetzt Tag und dass es Nacht ist. Und damit implodiert eben die Abhängigkeit von der Energie zuvor.
Ich habe das so verstanden, dass Vertical Farming dazu geeignet ist, dass man unabhängig von der Jahreszeit quasi mehrere Ernten einfahren kann. Aber jetzt sagst du, dass es schon auch wieder gekoppelt ist an die Energieeffizienz. Also man könnte das vielleicht machen, aber es wäre wahrscheinlich energieaufwendiger. Das heißt, man sollte sich trotzdem an die Jahreszeiten halten, oder wie soll ich das verstehen?
Nein, das ist zwar korrekt, was du sagst, aber es ist nicht widersprüchlich. Wenn ich jetzt radikal weiterdenke, kann ich über die Kulturfolge eben auch definieren, dass ich beispielsweise Pflanzen in diesen Monaten jetzt, dass ich jetzt andere Pflanzen anbaue, die einfach auch weniger Licht brauchen. Ja, ich kann die auch wieder anpassen an den Sonnenstand. Aber auf der anderen Seite, wenn wir es jetzt einmal praktisch oder ökonomisch runterbrechen, du wirst dich wahrscheinlich als Unternehmen auf 2, 3 oder 5 maximal Produkte spezialisieren, und die wirst du das ganze Jahr anbauen.
Mhm. Was braucht es, damit das massentauglich wird?
Es ist massentauglich. Wir verschlafen es nur. Also man kann sagen, dass seit 2009 eigentlich wir unglaublich große Fortschritte gemacht haben, was das Aufstellen eben von Geschäftsmodellen angeht, was die Energieeffizienz, die Technologie angeht und was auch die Akzeptanz der Bevölkerung angeht. Hier gibt es zahlreiche Beispiele von Unternehmen, die seit mehreren Jahrzehnten bereits etabliert sind. Mhm. Die meisten Beispiele finden wir in Japan und in Amerika. Italien, also ich bin aus Meran, ich komme aus Italien. Italien hat 8400 Kilometer an Küste, ja, und wenn man sich überlegt, dass Italien über 70% des Fischs bereits importiert, dann versteht man auch, dass beispielsweise Aquaponik oder die Aquakultur, also Indoor-Fischproduktion, zu den am schnellsten wachsenden Märkten gehört.
Das ist eh gut, dass du das erwähnst, weil dann können wir gleich schauen, wie es weltweit aussieht mit dem Trend, und das merkt man schon offenbar, dass das etwas ist, wo Forschung investiert wird und worauf sich schon konzentriert wird. Ist das so?
Das ist so, ja. Also beispielsweise in einem Monat werde ich jetzt nach Maine fliegen, nach Amerika. Muss ich ausholen kurz. In Jackson, Wyoming gibt es eine vertikale Farm auch seit 2015, die nicht nur Lebensmittel produziert, sondern eben auch eine soziale Agenda hat, also wo mit körperlich und geistig beeinträchtigten Menschen also ein Betreibermodell aufgestellt wurde. Das war eben so erfolgreich, dass das Gebäude eben nicht nur eine Lebensmittelproduktionsstätte wurde, sondern es wurde wirklich ein Public Hotspot. Das ist für uns nicht so beeindruckend, aber von amerikanischer Perspektive muss man da wirklich sagen, das ist ein Vorzeigemodell. Und rein architektonisch oder räumlich geht das in die Richtung, wo wir eigentlich hinwollen. Das ist vielleicht jetzt in dem Zusammenhang eben auch wichtig, vielleicht für die Zuhörer. Wir sind keine besseren Gewächshausbauer, sondern wir haben unseren architektonischen, städtebaulichen Background und wir überlegen uns, wie wir mit neuen Gebäudetypologien eben die Lebensmittelproduktion in der Stadt erhöhen können. Und dieses Vertical Harvest in Jackson, Wyoming, hat jetzt einen Ableger in Maine. Auf den freue ich mich schon. Das ist ungefähr 5-mal so groß. Das heißt, die Dinge wachsen und gehen in die richtige Richtung.
Soll die vertikale Landwirtschaft einmal die traditionellen Anbaumethoden ersetzen? Oder ist es eher so eine Art Ergänzen?
Genau. Das ist ein ganz wichtiges zusätzliches Standbein und das gilt es zu verstehen, aber das sollte auch verstanden werden bis auf die höchsten Ebenen. Vielleicht ganz kurz zu Genesis. Ein Monat nach meiner Dissertation haben wir das Vertical Farm Institut gegründet. Aus Geschwindigkeitsüberlegungen haben wir uns zuerst als Verein etabliert und wir haben relativ schnell, also nach 2 Monaten, einen Termin gehabt im Landwirtschaftsministerium in Österreich, das inhaltlich oder rein von der Diskussion sehr erfolgreich und vielversprechend war, aber am Ende der Diskussion wurden wir dann von einem Verantwortlichen gefragt, und was wollt ihr jetzt von uns, wir sind für die Landwirte. Ja, also da gibt es ein vollkommenes falsches Verständnis, wenn es jetzt um Konkurrenz geht. Ja? Also Vertical Farming wird nie die konventionelle Landwirtschaft ablösen, ja, aber es ist ein wichtiges, zusätzliches, essentielles Standbein.
Mhm. Was sind die Schwierigkeiten? Also wir haben es vorher schon angesprochen, Instandhaltung, Energieeffizienz, aber was sind so die größten Herausforderungen, damit das Ganze wirklich dann einmal de facto dazu taugt, eine Stadt zu ernähren?
Das ist von Projekt zu Projekt verschieden. Ich kann vielleicht aber von unserer Perspektive aus sagen, die größte Herausforderung für uns ist einfach die Multidisziplinarität. Das heißt, in dem Moment, wenn ich entweder einen politischen Entscheidungsträger habe oder einen Investor oder einen Developer habe, muss ich dem in erster Instanz mal plausibel erklären, dass das, sagen wir mal, eine komplexe Arbeit ist. Also wir haben rechtliche Rahmenbedingungen, wir haben den Druck beispielsweise von Investoren, wenn wir von Stadtentwicklungsprojekten reden. Also wir haben die ganzen finanziellen Rahmenbedingungen, die meistens in einem sehr engen Korsett sind. Auf der anderen Seite habe ich die architektonischen Herausforderungen. Meistens kann man sich nicht aussuchen, wo man so ein Ding hinbaut. Ja. Und die dritte Geschichte ist, und vor allem, wenn man jetzt, Stichwort Multidisziplinarität, mit Energieplanern oder mit anderen Experten eben redet, muss man, wenn man auf Gebäudemaßstab mit den Leuten diskutiert, eben auch etwas Zeit investieren, damit man versteht, ich mache es einfacher. Ja. Bei uns geht es wenn wir ein Gebäude entwickeln, ob es jetzt ein Wohn- oder ein Bürogebäude ist, dann geht es immer um die Frage nach der Behaglichkeit. Wie fühlen wir uns wohl in einem Gebäude? Das sollte das oberste Ziel sein. Wenn wir ein Gebäude aber für Pflanzen entwickeln, dann geht es um die Wachstumsbedingungen. Und die sind nicht immer kongruent. Ja? Also ich habe andere Anforderungen an das Licht, ich habe andere Anforderungen auf die relative Raumtemperatur auf und so weiter. Ja? Das heißt, man muss jemandem erklären, ich habe da keine Blaupause, die einfach umgesetzt wird, sondern wir müssen das, also in der Grundlagenermittlung, die ist sowieso auch vorgesehen für jedes andere Projekt, aber wir müssen uns zuerst einmal ausschauen, was ist denkbar oder was ist machbar.
Das ist eigentlich, es müsste sich strukturell etwas ändern. Das ist die Herausforderung. Also das Verständnis dafür, die Akzeptanz dafür.
Genau. Und was ich aber sagen kann, und da bin ich Covid relativ dankbar oder sehr dankbar, aber eben auch der Brexit-Geschichte. Wir haben eben festgestellt, und das hat eben auch zu dem Transformationsprozess geführt vom Verein in eine GmbH, es haben sich die Kunden verändert, und zwar dahingehend, dass seriösere Anfragen gestellt werden. Am Anfang war das immer, wow, das ist irgendwie lässig, ein bisschen grün in der Stadt, Corporate Social Responsibility als Stichwort. Darum geht es uns nicht, es geht uns nicht darum, die Stadt zu begrünen, sondern wir wollen die Lebensmittelproduktion erhöhen.
Kann man sagen, wie viel vertikale Farmen zum Beispiel Wien bräuchte, um sich autark zu ernähren?
Ja, das ist witzig. Hast du das gelesen? Ich habe das mal, Daumen mal Pi ausgerechnet.
Ja.
Also ich habe ja keinen wissenschaftlichen Anspruch, aber es ist plus minus. Ich weiß nicht, ob du den Unica Tower kennst in Wien am Schwedenplatz. Mhm. Wenn du den 11.000 Mal skalierst, dann ist Wien lebensmittelautark. Du musst natürlich deine Ernährungsgewohnheiten anpassen, ja, aber auf die Makronutrients und auf die Kilokalorien würdest du mit diesen Dingen kommen. Jetzt kannst du sagen, das ist aber unglaublich viel.
Ein bisschen, ja.
Ja, aber es sind nur 8% des Gebäudebestands. Also es ist nicht so viel. Ja. Und wenn die Zahlen stimmt, ich konnte die zwar immer noch nie verifizieren, aber ich habe die von zwei unterschiedlichen verlässlichen Quellen. Wir haben in Österreich 400 Quadratkilometer ungenutzte Fläche. Das sind auch Gewerbeflächen, Industrieflächen etc. Also es klingt in erster Instanz verrückt, in der zweiten Überlegung ist das gar nicht einmal, nicht, dass das erstrebenswert ist, ja, aber dieses Rechenmodell dient eben auch, eben zu sensibilisieren, wie viel braucht eigentlich Wien. Also im Durchschnitt in Österreich, wenn meine Zahl noch korrekt ist, ist ungefähr jeder von uns braucht im Durchschnitt 41 Quadratmeter an Wohnfläche, aber wir brauchen 2312 Quadratmeter, um uns mit Lebensmitteln zu versorgen, das ganze Jahr.
Und das ist jetzt schon eine Herausforderung, aber es ist ja auch so, dass die Bevölkerung steigt. Die Bevölkerungszahlen weltweit, das steigt an. Das heißt, im Endeffekt ist es schon auch eine Rechnung, die angestellt werden muss, oder?
Also wenn die UNO recht behält, dann haben wir ein Problem. Wenn wir wirklich 2075 10 Milliarden Menschen sind, dann brauchen wir zusätzlich die Fläche, Anbaufläche, vergleichbar mit Australien.
Also es gibt ja Länder, wo die Dinge schon viel konkreter und weiter vorangeschritten sind, als sie es jetzt bei uns vielleicht sind.
Es gibt einige arabische Länder, die werden uns, was die Innovation angeht, sicher relativ schnell überholen, weil eben sehr viel an Know-how eingekauft wird. Und es ist relativ leicht, dort umzusetzen, ja. Einfach aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch. Es ist wesentlich ökonomischer, dort vor Ort eben anzubauen. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, wenn wir von Energie reden, ich habe unten, weil ich habe jetzt gerade eine Simulation abgeschlossen letzte Woche. Du hast in Riad beispielsweise 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr mehr zur Verfügung als beispielsweise in Wien. Also das Indoor-Produktion, und da reden wir jetzt gar nicht mehr von der Nutzung des Tageslichts, sondern wenn wir hier wirklich in einer geschlossenen Gebäudehülle Lebensmittel produzieren, dann ist das wirklich vertretbar, weil du kriegst so viel Gigawattstunden geschenkt dort, dass das relativ leicht umsetzbar ist.
Wie geht's bei euch weiter?
Also ich habe Wünsche. Wir haben sehr viel Zeit investiert auf in der Teilnahme von Konferenzen, Symposien, haben eigene eben auch beispielsweise nach Wien gebracht. Wir haben die Skyberries Academy gegründet Und wir haben sehr viel Zeit eben auch verbracht, mit Entscheidungsträgern zu reden. Ja? Mhm. Wir verkaufen kein Produkt, deswegen können wir relativ frei eben auch immer sagen, okay, das sind die Chancen und das sind die Herausforderungen, aber wir müssen uns überlegen, wie wir in Zukunft Lebensmittel produzieren wollen. Ja? Mein Wunsch ist wirklich, dass wir vielleicht auch als Gesellschaft einfach sagen, wir sollten diese Herausforderungen, die wir alle kennen, einfach ernst nehmen und jetzt einfach beginnen, diese Dinge umzusetzen, was wir schon wissen. Ja?
Wärt ihr soweit, Dinge konkret umzusetzen?
Natürlich.
Das heißt, da mangelt es jetzt noch immer an der Bereitschaft der Politik, an der Finanzierung oder wo?
Genau, es braucht, es sind zwei Dinge. Ja. It takes a massive collective wake-up, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist einfach eine mutige Entscheidung auf politischer Ebene, die einfach sagt, okay, wir haben gewisse Ziele, die wir erreichen müssen, wenn es um den Klimawandel geht, wenn es um die Energie geht, wenn es um die CO2-Emissionen geht. Und da kommen wir über die Lebensmittelproduktion einfach nicht drum rum. Die müssen wir mit integrieren.
Danke, Daniel, für das spannende Gespräch.
Vielen Dank.
Das war gestern, heute, morgen ein Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Spannende Stories aus Bereichen wie Wirtschaft und Technologie findest du auf lookout.tv. Ideen für eine bessere Zukunft gibt's auf redbulletininnovator.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.